Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Mir gegenüber sitzt meine Sparringspartnerin
Angie, hi.
Und ich, mein Name ist Nicole Staudinger. Wir zwei behandeln alle zwei Wochen Fälle rund um das Thema Kommunikation. Angie, wollen wir noch mal ganz kurz sagen, warum wir glauben, das tun zu dürfen?
Aber bitte.
Fang du an.
Nee, fang du an.
Oh, okay. Ja, also mein Name ist Nicole Staudinger. Ich habe das unter anderem das Buch Die Schlagfertigkeitsqueen geschrieben und bin seit 11 Jahren Kommunikationstrainerin mit einer eigenen Akademie. Bin also seit über 11 Jahren auf der Bühne und versuche Frauen das Thema Schlagfertigkeit beizubringen. Ich glaube, ich darf uneitel sagen, dass das eigentlich ganz gut gelingt, ohne das eigentlich. Und die Angie ist nicht nur die Frau an meiner Seite, wir weigern uns immer so ein bisschen gegen den Begriff Managerin, Betreuerin, ja. Trifft's aber, also Popo abwischen kriege ich noch gut alleine hin,
ja.
Aber dennoch ist sie die Frau an meiner Seite in allen geschäftlichen Angelegenheiten, aber darüber hinaus ja noch viel mehr.
Vor allen Dingen jetzt, wie wir in diesem Podcast gelandet sind, war ja auch eher so kein Zufall, aber wir wollten das ja gar nicht so lange machen, ne? Sind da einfach rein und weil wir uns ja auch gemeinsam um dann das Thema PR und Kommunikationsarbeit für dich und so kümmern, haben wir gesagt, hey, wir bekommen so viele Zuschriften zu dem gleichnamigen Buch Leicht gesagt, was vor drei Jahren, glaube ich, dein Buch des Jahres war. Und dann haben wir gesagt, eigentlich müssten wir mal darüber reden, was uns die Leute alles so schreiben. Ja, und jetzt sind wir bei über 70 Folgen und gehen auch bald wieder, nicht auf Tour, aber wir haben 2 Live-Termine dieses Jahr.
Ja.
Das kann man, glaube ich, schon mal sagen, Ende Oktober. Und wir haben ja mal gefragt, wo wir hinkommen sollen. Und Achtung, wir kommen in den hohen Norden nach Hamburg und wahrscheinlich nach Wiesbaden.
Geil.
Das kann man auch schon sagen.
Wiesbaden hatte ich, glaube ich, noch nie einen Auftritt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber, und das finde ich, dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, es ist ja nicht nur, dass du von dieser beruflichen Seite her kommst.
Ja.
Du bist ja nun seit über 20 Jahren in der PR-Branche.
Ja.
Und da ist ja nun Kommunikation, ich möchte sagen, das wichtigste Must-Have.
Ja, weil wir auch halt Kommunikationsagenturen haben. Also von die Unternehmen, die ich habe, beschäftigen sich im Kern fast alle mit dem Thema Kommunikation. Ja.
Deswegen
Korrekt. Sitzen
wir hier zusammen und sind auf eure Fälle. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, weil ich kenne sie halt nie. Die Angie bekommt sie zugeschickt, sie bereitet sie redaktionell vor und ich weiß von nichts. Ich sitze hier bei einem stillen Wasser und höre immer ganz gespannt zu, was ihr uns so schreibt.
Ja, und ihr schreibt uns in letzter Zeit immer wieder häufiger auch zu unserer neuen Rubrik, die mit dem Thema, wo gute Kommunikation mein Leben verändert hat. Und das freut uns auch sehr. Und deshalb würde ich auch gerne heute mit der Rubrik starten, weil da sind ja wirklich sehr, sehr emotionale Fälle auch immer dabei. Und ich glaube, hier darf ich auch den Namen sagen. Die Svetlana hat uns geschrieben, liebe Nicole, liebe Angie, ich liebe Nicoles Bücher und euren wunderbaren Podcast und freue mich auf jede neue Folge, aus der ich jedes Mal auch etwas für mich mitnehme. Manchmal muss ich beim Hören auch einfach nur laut lachen. Das hören wir häufiger. Und schon ist der ganze Stress eines langen Arbeitstages von mir abgefallen. Ich danke euch von Herzen dafür. Zum Thema gelungene und gute Kommunikation ist mir sofort eine Situation in meinem Leben eingefallen, die ich nie mehr vergessen werde, weil sie von einem auf den anderen Moment alles für mich verändert hat. Im Frühjahr 2010 ist mein damals gerade erst 13-jähriger Sohn Tim an einem Non-Hodgkin-Lymphom, einer Form von Lymphdrüsenkrebs, erkrankt. Diese Diagnose hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen und das Aufnahmegespräch mit den behandelnden Ärzten der kinderonkologischen Station ist wie ein Film an mir vorbeigezogen. Ich habe die ganze Zeit nur geweint und konnte mich anschließend an kein einziges Wort mehr erinnern. Dass dieser Tag auch noch ausgerechnet mein Geburtstag war, mir dann inzwischen auch völlig egal. Ich stand dann einige Minuten im Flur des Krankenhauses und versuchte mich zu sammeln, um nicht völlig verheult zu meinem Sohn ins Krankenzimmer zurückzugehen. Kurz nach mir trat auch die leitende Stationsschwester ein und nach einem Blick in mein Gesicht, sie hatte meine seelische Not offenbar sofort erkannt, schloss sie die Tür hinter sich, kam an Tims Bett, sah mich ganz ruhig an und sagte dann etwas, das ich nie wieder vergessen werde. Ich sage Ihnen jetzt mal Folgendes. Ja, ihr Kind hat Krebs und das ist schrecklich. Aber Tim hat den Hummer unter den Krebsen erwischt und wir haben ihn sehr früh erkannt. Daher verspreche ich Ihnen, dass wir Ihren Sohn wieder gesund machen werden. Und dann gingen sie wieder. In diesem Moment fiel schlagartig alles Schlimme von mir ab. Die unbeschreibliche Angst, die Hilflosigkeit, die Wut, die tiefe Verzweiflung, einfach alles. Und ich spürte stattdessen plötzlich eine große innere Ruhe und Zuversicht und wusste, dass ich ab jetzt alles schaffen werde und alles mit meinem Sohn meistern werde. Diese wunderbare und kluge Krankenschwester hatte recht behalten. Mein Kind wurde wieder vollständig gesund. Mit 2 Sätzen hat sie meine Welt vom Kopf wieder auf die Füße zurückgestellt und mir damit einen schlimmen Moment meines Lebens geholfen, zu meiner Kraft zurückzufinden.
Ich liebe diese Rubrik.
Ja.
Ich liebe diese Rubrik und es zeigt ja wieder einmal mehr, liebe Svetlana, die Diagnose hat dir die Schwester ja nicht abnehmen können, logischerweise. Und es war ein Satz oder zwei Sätze, die dann das Licht wieder angemacht haben. Und also wie wunderschön und wie unglaublich toll, dass du uns das geschrieben hast, weil das vielleicht auch für alle, die in diesem Pflegeberuf arbeiten, die ja nicht auf Rosen gebettet sind, ja, die ja auch finanziell nicht diese Entschädigung bekommen, die es aus meiner Sicht dafür wirklich braucht. Wir reden ja nicht nur über die Anerkennung der Arbeit, wir reden ja auch darüber, das sind keine Menschen, wo wir über ein Rentenverspätungseintrittsalter reden. Weißt du, die, da brauchen wir nicht, also die sind dann irgendwann auch durch, die müssen Schichtdienst und Nachtdienst und Wechselschicht und also da sind so viele Belastungen. Das heißt, zu dem Gehalt müsste auch aus meiner Sicht eine Art Belastungsgeld nochmal mit dazu, dass sie es überhaupt machen. Und das gibt es nicht. Und dann aber zu wissen, als Pflegekraft, als Krankenschwester, dass sie der Svetlana wieder die Kerze angezündet hat in dieser tiefen Dunkelheit, das ist eine Art von Wertschätzung. Deswegen steht die Krankenschwester ja wieder auf.
Ja, und deshalb fände ich das auch wunderbar, wenn man, also jetzt ist das schon über 12 Jahre her, aber vielleicht, wenn man sowas erlebt und mal wieder zu sich gekommen ist, sicherlich ist das nichts, was man immer direkt tun kann, gerade wenn es in solchen Krisensituationen passiert, wie uns, glaube ich, schon allen passiert sind, dass man sich an sowas erinnert, dass man danach vielleicht versucht, derjenigen das nochmal zu sagen.
Ja, unbedingt. Davon gehe ich aber aus, es wird die Svetlana gemacht haben.
Ja.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Unbedingt.
Weil geht sonst hin. Erfahren die Leute das ja, ja nicht, weil aus diesen Krisensituationen bist du ja dann raus und es geht weiter und du vergisst ja auch den Fall wahrscheinlich, wenn du das jeden Tag hast und jeden Tag irgendwie Patienten hast, kannst du dich nicht mehr an alles erinnern. Aber
Und wenn es eine kleine Karte ist, wo ihr das nochmal schreibt, sagt es den Menschen, wenn ihr euch gut behandelt gefühlt habt. Unbedingt, ja.
Ja, also da nochmal das Feedback zu geben. Ich habe hier einen Fall von der Lisa, die uns geschrieben hat mit dem Thema, mir ist das peinlich. Ich heiße Lisa, bin 34 Jahre alt und lebe mit meinen 2 Kindern alleine in einer Kleinstadt. Ich arbeite halbtags im Einzelhandel und komme mit meinem Gehalt von etwa 1.300 netto plus Kindergeld, Unterhalt etc. gerade so über die Runden. Ich habe mich damit aber immer gut arrangiert. Es ist nie ein Thema für mich und ich bin damit wirklich okay. Manchmal reicht es aber einfach nicht, was wir da zur Verfügung haben. Wenn das Auto kaputt geht oder die Kinder neue Schulsachen oder Klamotten brauchen, weiß ich oft nicht, wie ich das bezahlen soll. Meine Eltern helfen mir hier und da noch aus, damit wir uns die Basics dann einfach leisten können. Es ist mir vor allen Dingen aber unglaublich peinlich, darüber zu sprechen. In meinem Freundeskreis wirkt es so, als hätte jeder sein Leben perfekt im Griff. Urlaube, neue Handys, Restaurantbesuche. Ich bekomme oft Einladungen, aber ich sage meistens ab und schiebe irgendeine Ausrede vor. Die Wahrheit ist, ich kann es mir einfach nicht leisten, ein Geschenk mitzubringen, etwas zu kaufen oder auswärts zu essen. Ich habe das schon einige Male durchgezogen und so getan, als habe ich keinen Durst und oder Appetit. An der Supermarktkasse rechne ich oft auf meinem Handy heimlich alles nochmal durch, damit ich mich nicht blamiere, falls ich etwas zurücklegen muss. Und obwohl ich oft Angst habe, reicht es mir auf Instagram zu zeigen, wie glücklich wir doch sind. Ein Picknick im Park, ein Lächeln meiner Kinder. Ich möchte nicht auffallen mit meinen Geldsorgen, obwohl ich weiß, wie dumm das ist. Eigentlich würde ich gerne darüber sprechen, aber ich schäme mich. Ich habe Angst, als unerfolgreich oder unfähig abgestempelt zu werden. Also trage ich alles mit mir herum und hoffe einfach, dass es irgendwann besser wird. Habt ihr einen Rat, wie ich das aktiv bei meinem Liebsten ansprechen kann?
Könnten wir diese E-Mail bitte sofort an die Politik weiterleiten? Was für eine Mail.
Mhm.
Da ist ja alles mit gesagt, woran es in dieser Welt krankt. 1.300 Euro netto als alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern in der Stadt. Kein Wort der Klage. Nur ein Aufweisen, was alles nicht geht. Und im Betreff steht, mir ist das peinlich.
Mhm.
Gib mir Agna, gebe ich ehrlich zu.
Mhm.
Ja, trifft mich sehr. Ich finde, da steckt so, so viel drin. Da können wir über ganz, ganz viele Themen sprechen. Liebe Lisa, jetzt brauchst du erstmal Hilfe, akute Hilfe, wie du das kommunizieren kannst.
Ja, oder dass sie sich nicht so schlecht fühlt. Ne? Ja, weil ich glaube,
du hast keinen Grund. Nee. Lisa hat den allerwenigsten
Grund. Also ich glaube auch, als ich das gelesen habe, da kommt ja viel trotzdem Leichtigkeit mit.
Ja, total.
Und das macht es für mich so gut, weil ich, ne, so dieses Jahr, okay, man kann jetzt sagen, oh Gott, wie alles schlimm und scheiße, und aber es gibt ja ganz viele Fälle für in unterschiedlichen Konstellationen, ne? Es kann der eine das andere mehr nachvollziehen als, ne, jetzt oder besser da einen Bezug zu herstellen. Was ich gut finde, ist, dass sie eine gewisse Pragmatismus mitbringt. Ne? Sie kommt damit zurecht.
Und das macht mich auch, das macht mich auch so betroffen.
Und ne, sie kommt damit komplett
zurecht.
Sie
jammert ja nicht.
Sie jammert nicht. Sie möchte nur wissen, wie sie ihren Freunden gegenüber sagen kann: Hey, ich krieg das nicht so gut hin.
Ja.
Und ne? Weil es ihr peinlich ist. Und jetzt komme ich zu dem Beispiel von der Folge davor. So dieses: Wenn man was nicht weiß, muss dir das nicht peinlich sein. Kann man da nicht eine Analogie zu bringen, so dieses, es ist halt so und deshalb, das muss dir nicht peinlich sein. Also der erste wichtige Tipp, den man vielleicht sagen kann, erstmal, es gibt nichts, was dir peinlich sein muss daran.
Auf jeden
Fall. Es ist ein Umstand, den hast du dir nicht, also der ist irgendwie gekommen. So, der ist jetzt so, wie er ist. Und wenn es dir aber peinlich ist, was ja de facto so ist, wie es der anderen Frau peinlich war, Dinge nicht zu wissen, kann man ja jetzt anfangen, sich so anzuhasseln, dass man sagt, hey, ich will immer das Bild abgeben, dass ich mir alles leisten kann. Oder die Entscheidung zu treffen, hör mal, ich sag auch einfach mal, geht jetzt nicht.
Ja.
Es geht leider nicht.
Der Punkt ist, dass wir gegen Gefühle ja erstmal nichts machen können.
Genau, das ist, das ist ja bei der Frau, der das
peint, das ist, ne? Das ist erstmal da. Ich höre hier, ganz viel Leichtigkeit, Pragmatismus, ja, den höre ich auch raus, aber auch die Angst vor Isolation. Und das zeigt auch nochmal dieses gesellschaftliche Problem. Wenn du so wenig Geld zur Verfügung hast, dann kannst du am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen. Das heißt, da schwingt aus meiner Sicht auch die Angst vorm Alleinsein, vorm, sie möchte das ja gerne alles. Das ist ja das, die andere Seite der Medaille.
Ja, und das halt bei allen anderen immer alles, also da höre ich halt auch raus, dieses Vergleichen. Ne?
Ja, natürlich.
Bei allen anderen ist alles
es
immer
sieht
so toll.
So leicht aus. Und liebe Lisa, wir wollen nicht wissen, wie viele davon das Beinchen höher heben, als sie können. Ne? Also unter jedem Dach ein Ach, gar keine Frage. Wenn es wirklich gute Freunde sind, erstmal ist das ja schön, die laden dich einfach so ein, die sehen das offensichtlich nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da habe ich gerade eben auch im Moment drüber nachgedacht, ob ich da im Leben jemals drüber, also jetzt in der jüngsten Vergangenheit, Angie, hätten wir einen Blick dafür? Ja, ich glaube ja. Also ich hätte mit Sicherheit zumindest in so weiten Blick, dass ich sagen würde, wir gehen heute Mittag zum Essen und dann übernehme ich wie selbstverständlich die Rechnung. Ich habe auch Freundschaften, ich habe das auch schon erlebt bei Freundschaften, wo es ein Gefälle gibt. Und das finde ich das alles Entscheidende, liebe Lisa. Du hast gesagt, es ist dir peinlich, darüber zu reden. Du hast diesen Mut aufgebracht, uns diese E-Mail zu schreiben. Das ist mal das Allererste. Und wir können dieses Fass hier aufmachen. Liebe Leute, es gibt finanzielle Gefälle. Der eine kann jeden Mittag essen gehen und der andere nicht. Das muss nicht immer thematisiert werden, aber diejenigen, die am finanziell längeren Hebel sitzen, die können einmal nochmal den Blick weiter aufmachen und vielleicht kommunikativ den Satz sprechen, Schatz, nur, dass du es mal gehört hast. Wenn du nimmst das jetzt mal so hin, wenn ich sage, wir gehen Mittagessen, ist es gesetzt. Ich bezahle. Hm. Punkt. Habe ich Freundschaften schon erlebt, wo das genauso gemacht wurde.
Aber auch das ist einem ja irgendwann unangenehm, ne?
Das kann man aber kommunikativ auffangen, aber das ist die andere Seite. Die Frage ist, wie geht die Lisa damit um? Liebe Lisa, wenn es dir möglich ist, sprich es gerne offen an. Du bringst so viel Leichtigkeit mit. Ich traue dir zu sagen, ich freue mich total, dass ihr immer an mich denkt. Und es gibt für mich auch nichts Schöneres, als einen Abend mit euch zu verbringen. Mhm. Und es ist mir unglaublich unangenehm, aber ich glaube, unsere Freundschaft kann das vertragen. Ich kann mir das nur in ganz seltenen Ausnahmefällen leisten. Wenn ich also absage, bitte seht das nicht als Absage an unsere Freundschaft, sondern dass ich es mir nicht leisten kann. Und nehmt das so hin und hört bitte nicht auf, mich zu fragen. Mhm. Was dann der Freundeskreis daraus macht, und das wäre mein Appell an alle, die das haben. Wer in einer bunten Gesellschaft lebt, hat das. Habt die Augen auf.
Augen auf und Empathie, ne? Also
und zückt den Geldbeutel, um das jetzt mal so knallhart zu sagen.
Auch einfach ohne zu fragen oder ohne so, was dazu zu sagen.
Und nicht die Frage, wenn was ist, melde ich. Nein. Dann sagst du, ich hole dich ab mit den Kindern, wir gehen gemeinsam, was weiß ich wohin, und das Eis bezahlst du. Und da brauchst auch keine Medaille und auch kein Dankeschön. Einfach machen, weil wir haben in dieser Gesellschaft Frauen wie die Lisa, die locker leicht durchs Leben gehen, zwei Kinder alleine großziehen, mit einem Job im Handel. Ein Job im Handel, der frisst sich sowieso schon langsam, aber sicher auf. Die mit 1.300 Euro netto, ich bin mir nicht sicher, wo die Armutsgrenze ist, bin mir ziemlich sicher, dass sie also, dass da drunter
Gehalt,
ist. Ne?
Plus halt, sie schreibt ja plus Kindergeld,
ja, ja.
Unterhalt, aber das ist so. Ja trotzdem, das,
das,
ja
das
da
ist das Gehalt plus genau, dann das also, und dann reden wir über Auto, also Auto, Miete.
Das schreibt sie jetzt nicht.
Das doch, sie schreibt ja, wenn das Auto kaputt
ach, wenn
ist.
Das Auto,
ne?
Doch, klar,
ja,
klar,
also
wenn
das
Auto kaputt ne? ist. Ja, doch.
Und mit zwei Kindern wirst du ein Auto wahrscheinlich auch haben. Also lange Rede,
in
kurzer
der Kleinstadt
Sinn.
Vor allen Dingen.
Richtig. Bitte habt da Augen und Ohren offen und sollte in irgendeiner Art und Weise politische Vertreter zuhören, ihr habt jetzt diese E-Mail einfach mal gehört. Und Lisa, Dankeschön.
Dankeschön. Und man muss aber trotzdem auch dazu geben, es gibt ja ganz viele solcher Konstellationen. Im Alter alleine auch gleiches Thema.
Genau so.
Ne?
Ja.
Menschen, die keinen großen Hehl daraus machen, dass sie keine großen Sprünge machen.
Ja, können, ja, absolut.
Ne? Wo man auch hinguckt und auch sagt, okay, da muss ich mit mir ringen, ne? Das nicht als große, ganz, ganz, ganz große Ungerechtigkeit zu empfinden.
Nein, nein, das ist, wir geben vor, in einer Solidargemeinschaft zu leben. Das gibt unsere DNA vor, unser politisches Leitbild. Das kann aber eben auch im Kleinen stattfinden, ohne dass ich in diesem, ich muss die ganze Welt retten, Modus sein.
Ja, genau. Ne? Ja. Kommen wir zur Tina, die uns schreibt, der nicht ganz so erfolgreiche Versuch, sich kurz zu fassen. Hallo, liebe Angie und liebe Nicole, ich höre euren Podcast nun schon fast von Beginn an und freue mich jedes Mal, diesen meist beim Laufen zu hören. Ich habe ihn auch schon mehrfach erfolgreich empfohlen. Ganz lieben Dank, Tina. Was mich sehr anspricht, ist eure authentische und positive, im positiven Sinne unaufgeregte Art. Ich hoffe, in Zukunft noch viel mehr von euch zu hören. Neben meinem Lob habe ich auch eine Frage an euch. Ich arbeite im sozialen Sektor und habe hier eigentlich auch ein Standing und kann unter anderem durch ein breit aufgestelltes Fachwissen überzeugen. Ich habe zusätzlich noch eine lehrende und begleitende Funktion. Allerdings habe ich ein Thema in meinem Leben, das mich bis heute unsicher werden lässt. Als Teenager habe ich mich ohne die Gedanken an die Konsequenzen selbst verletzt. Leider auch zum Teil heftiger. Das war eine reine Coping-Strategie im Jugendalter. Also seit sehr langer Zeit kein Thema mehr. Außer eben nun kosmetisch. Die Narben sind leider sehr deutlich sichtbar. Ich habe über viele Jahre nur langärmlich getragen. Vor einigen Jahren habe ich mir die Narben dann ein Stück weit übertätowieren lassen. Seitdem bewege ich mich in fast allen Bereichen nun normal, um mein Leben nicht weiter davon einschränken zu lassen. Nun kommt man leider nicht um blöde und zum Teil sehr herabwürdigende Kommentare herum. Das bekomme ich mittlerweile gut hin. Auf der Arbeit ist es für mich noch sehr schwierig, Kollegen, Vorgesetzte und Menschen, mit denen ich arbeite etc. Mein, was will ich? Einen guten Umgang damit finden. Was kann ich tun oder sagen, wenn ich merke, es ist für jemanden ein Thema? Manche Gespräche sind sehr positiv darüber, andere sehr durchwachsen. Ich habe bisher leider die Erfahrung gemacht, sobald jemand meine Narben sieht, werde ich ziemlich schnell als fachlich weniger kompetent oder psychisch krank wahrgenommen. Diese Erfahrungen spiegeln sich auch in meiner dann sehr subjektiven Wahrnehmung leider wieder. Demnächst steht nun ein sehr großes Familienfest an. Hier wissen es kaum Leute. Irgendwie möchte ich mich wappnen. Wichtig ist mir, ich möchte mich grundsätzlich allen positiv und wertschätzend gegenübertreten und erstmal davon ausgehen, dass es einfach nur Interesse ist. Alles Liebe. Die Tina.
Mein Gott, was haben wir heute für interessante Fälle? Liebe Tina, erstmal vielen Dank. Und es zeigt ja auch so, was für Lebensgeschichten die Menschen so mit sich bringen. Ne? Sie arbeitet jetzt heute selbst im sozialen Sektor und hilft vielleicht jungen Menschen, andere Coping-Strategien zu finden, die sie damals noch nicht gefunden hat, bringt aber diese Vergangenheit mit. Und das wäre auch mein Blickwinkel, den ich für sie hätte. Dass diese Narben Teil ihrer Kompetenz sind. Um das mal so ganz blöd zu sagen. Weil sie hat ja gesagt, sie glaubt, dass sie deswegen anders wahrgenommen wird. Für mich ist das eigentlich der beste Beweis, dass sie das, was sie macht, dass sie genau da richtig ist. Es ist also quasi der sichtbare Beweis dafür. Und wenn du das für dich so abspeichern könntest, Tina, wenn du diesen Blick vielleicht ähnlich hättest. Ich kann doch jemanden im sozialen Bereich viel besser ernst nehmen, wenn ich sehe, ach krass, der hatte früher auch mal wirklich ein Thema und hat heute andere Wege gefunden. Ist das doch für mich als Ratsuchende eigentlich, also eine bessere Beraterin kann ich mir doch gar nicht wünschen. Und vielleicht könntest du es von diesem Blickwinkel sehen, denn dann würdest du deine Mitmenschen definitiv nur als interessierte Gucker betrachten, die ja hinter Narben nicht die Geschichte vermuten, die du hast. Also ich muss jetzt sagen, ich kenne mich mit solchen Narben nicht so gut aus. Erkennt man sofort, dass sich jemand offensichtlich geritzt hat, oder könnte man denken, das war auch mal eine Verbrennung? Damit kenne ich mich jetzt persönlich nicht so gut aus. Aber wenn du es von dieser Seite her siehst, dann könntest du, wenn du Blicke merkst, vielleicht direkt sagen, wenn du hierzu Fragen hast, ich beantworte sie dir gern.
Habe ich in der Tat auch schon mal genauso erlebt.
Ach was.
Fällt mir gerade ein, auf, ja. Und zwar auf einem Business-Trip, der noch gar nicht so lange her ist, mit sehr gestandenen Frauen aus der Tech-Branche, wo das auch eine Frau hatte, wo sie aber direkt auch offensiv, ne, sie hat das offen getragen, das ist ja dann an den Armen sehr auffällig schon, ne? Und gesagt hat, ja, es waren auch Zeiten, die habe ich Gott sei Dank gut überstanden und jetzt sind nur noch die Narben da. Ohne dass das jemand, also gefragt hat oder so, aber man, wie du gerade sagst, man guckt komisch, wahrscheinlich auch unbewusst, so gucken klar. Wir alle auf sowas. Und da ist sie so mit umgegangen. Fällt mir gerade ein, ja.
Ja.
Und schon war das Thema
war weg. Das erledigt.
Ja, es wurde auch gar kein größeres Thema. Alle haben gesagt, ah ja, okay, gut.
Also daran seht ihr wieder, wie wichtig der eigene Blickwinkel auf die eigene Vergangenheit ist. Wenn du auf die Vergangenheit guckst und sagst, mein Gott, da war ich damals so dumm und das war eine Strategie, besser wusste ich es nicht und jetzt holt die mich hier ein, dann wirst du da auch kommunikativ in diesem Modus bleiben. Nimmst du das als ein Kapitel deiner Geschichte wahr, nicht als das Hauptkapitel, sondern als das eine Kapitel, ist das nochmal was anderes. Ich kann es insoweit ein bisschen nachvollziehen, weil ich ja auch so viele Narben habe, die von der Erkrankung sind ja nicht auf den ersten Blick sichtbar. Die sind am Bauch, die sind an der Brust, die siehst du ja nicht auf den ersten Blick. Aber wir beide hatten ja vor ein paar Wochen ein wirklich mega tolles Event, was ich moderieren durfte. Und da hatte ich ein schulterfreies Oberteil an. Und an der Schulter habe ich ja auch eine große Narbe. Ich sehe die aber, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr. Und dieses schulterfreie Oberteil, ich habe das nicht schneidern lassen, das hing so im Geschäft. Wenn ich es mir hätte aussuchen dürfen, hätte ich lieber die Narbe verdeckt. Aber es war jetzt nur mal so rumgeschnitten, wie es geschnitten war. Und es stellt sich für mich nicht die Frage. Und ich bin da an diesem Abend im Nachgang mehrfach drauf angesprochen worden. Und sogar von einer Frau, die gesagt hat, Nicole, ich finde das so mutig, dass du diese Narbe zeigst. Diesen Blickwinkel hatte ich nicht, weil das für mich so selbstverständlich ist. Also, seht es als Teil eures Ganzen und Tina, dadurch, dass du jetzt auch gerade wieder in diesem beruflichen Teil so geblieben bist oder drin bist mit deiner Kompetenz, sieh es vielleicht als Beweis deiner Fähigkeiten an, als Empathiebeweis, dass du weißt, wovon du sprichst. Und dann wirst du auch kommunikativ da rauskommen.
Ja, Familienfest ist natürlich auch jetzt dieses ganz Aktuelle. Das ist ein sehr aktueller Fall, der uns zugeschickt wurde. Ich denke, wenn die Folge ausgestrahlt wird, wird das auch noch so sein. Dann berichte uns doch mal, wie das so gelaufen ist für dich. Ich habe noch einen Fall von der Nina betreff Nein sagen. Liebe Nicole, liebe Angie, ich höre seit ein paar Wochen euren Podcast, habe alle Folgen mittlerweile durchgesuchtet und konnte mich nun endlich durchringen, euch zu schreiben. Seit geraumer Zeit merke ich, dass es mir im Umgang immer schwerer fällt, einfach auch mal Nein zu sagen. Schon wenn jemand mich um einen Gefallen bittet, sei es die Schicht zu übernehmen, bei einem Umzug zu helfen oder einfach wieder nur kurz irgendwas in meiner Familie zu übernehmen, obwohl ich eigentlich völlig K.O. bin, spüre ich will eigentlich Nein sagen, aber dann höre ich mich selbst Ja sagen. Es passiert im Alltag so oft, dass ich mich fast daran gewöhnt habe, einfach nachzugeben. Hier noch ein paar Beispiele. Eine Kollegin fragt mich, ob ich ihr Projekt spontan mit übernehmen kann, obwohl mein eigener Schreibtisch schon überquillt. Ich sage, klar, kein Problem. Und arbeite bis abends spät. Eine Freundin bittet mich, an einem Wochenende zu helfen, obwohl ich eigentlich nur so dringend Ruhe brauche. Ich schlucke meinen Widerwillen runter und sage, natürlich bin ich dabei. Selbst bei Kleinigkeiten, wie wenn ich eigentlich Zeit für mich brauche und jemand anruft, nehme ich ab, obwohl ich innerlich stöhne und mich nach Stille sehne. Danach sitze ich oft erschöpft, leer und manchmal sogar wütend auf mich selbst da. Warum kann ich nicht einfach Nein sagen? Es sind ja nicht immer die immensen Situationen, sondern eben auch bei Kleinigkeiten. Warum fällt es mir so unendlich schwer, meine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen? Ich habe Angst, andere zu enttäuschen. Das ist vielleicht der Grund. Angst, sie könnten denken, ich sei egoistisch oder herzlos. Angst, sie könnten sich abwenden. Dabei weiß ich, jedes Ja, das gegen mein eigenes Bedürfnis geht, ist eigentlich ein Nein zu mir selbst. Ich möchte lernen, dass ein Nein sagen okay ist in manchen Situationen und vor allen Dingen in alltäglichen Situationen. Habt ihr Tipps, wie ich das trainieren kann?
Ach, liebe Nina, ich glaube, da bist du wahrscheinlich auch gar nicht so alleine mit. Wie schön, dass du uns schreibst. Streng genommen ist das kein Thema, was in unserem Podcast richtig ist. Denn das ist ein anderes Thema. Das ist ein psychologisches Thema, kein kommunikatives. Denn das Wort Nein kannst du rein verbal gut aussprechen. Das ist ein eigenes Thema, ein Selbstwertgefühlsthema. Da müssten wir jetzt mal die Kollegin Stefanie Stahl oder Franka Cirucci fragen, was da der richtige Weg wäre. Das ist mir nur ganz wichtig. Diese Grenzüberschreitung möchte ich nicht machen. Ich nähere mich diesem Thema jetzt wieder nur rein kommunikativ. Die erste Idee, die ich hatte, liebe Nina, wenn dir das Nein zu grausam ist, und das wird ja Ablehnungsgründe haben, das hat ganz andere Themen als Kommunikation, aber vielleicht kannst du dich mit einem etwas sanfterem Ausdruck dem nähern, dass du wirklich übst, das Nein scheint dir ein großes Thema zu sein, wenn du sagst, lass mich drüber nachdenken. Dass du dich dem annäherst an das Nein. Vielleicht ein, lass mich drüber nachdenken oder gib mir 5 Minuten oder kann ich dir das später ein Feedback zu geben, dass du dir einen Ersatzsatz suchst und das wirklich auch mal übst, was das so mit dir macht. Das wäre jetzt mein Tipp von der kommunikativen Seite her. Mhm. Nochmal, das Ursprungsthema liegt aber woanders.
Ja, oder man sagt, würde ich wirklich gerne, aber ich bin einfach zu müde.
Natürlich, aber das, also auch wie das, einfach das ist, die Worte zu finden, wird nicht Ninas Problem sein. Sie hat ein Problem mit der Ablehnung, die ihr dann vielleicht, ich habe davon schon viel gelesen, das sind alles Themen, die in der Kindheit zu suchen sind, auch präsent zu sein und so weiter. Eine Idee könnte es sein.
Andere Worte zu finden oder sich ein bisschen Aufschub in der Konversation zu besorgen. Ja. Ich schließe diese Folge gar nicht mit unserer Rubrik, weil die hatten wir nach vorne geholt, sondern mit dem Thema bis schlagfertige Situation. Das ist wieder etwas, das gefällt mir sehr gut. Hallo Nicole, hallo Angie, vielen Dank für euren wundervollen Podcast. Ich liebe diesen und euren tollen praktischen Tipps, von denen ich schon sehr oft profitiert habe. Heute dachte ich mir in 2 Situationen, die ich in der Sauna erlebt habe, was hätte Nicole wohl Schlagfertiges in der Situation gewusst? Mein Ausgleich zu meinem stressigen Job im Krankenhaus ist, in der Sauna zu entspannen. Ich liebe es, so vor mich hin zu dösen und zu spüren, wie mein Körper und geistig entspannt. Heute war mir dies allerdings nicht vergönnt, da 2 Männer sich ziemlich lautstark über ihren Job unterhalten haben in der Saunakabine. Ich bat beide, doch sich etwas leiser zu unterhalten, da ich mich am besten in Stille entspannen könne. Daraufhin meinte der eine, dann soll ich doch in ein Schweigekloster gehen, dort könnte ich in Stille entspannen. Dann lachten beide Männer laut und unterhielten sich nach wie vor in der gleichen Lautstärke. Beim nächsten Saunagang hat sich ein Paar, welches sich wohl in der Sauna zufällig getroffen hat, sich hörbar über die Biografie, was die sexuelle Erfahrung anbelangt, ausgetauscht. Hier meinte ich, da erfahre ich gerade Dinge, die ich eigentlich nicht hören will. Daraufhin der Mann hörbar zu der Begleitung, die hat aber Haare auf den Zähnen. Was ist mein, was will ich? In einer ruhigen Umgebung entspannen. Es darf sich nicht natürlich in meiner Nähe unterhalten werden, aber eben dem Anlass entsprechend in angemessener Lautstärke. Geht mein, was will ich, nicht in öffentlichen Saunas? Und muss ich wirklich ins Schweigekloster zum Entspannen?
Mega.
Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen wirklich vorlesen darf, aber ja, ich glaube schon. Die Marlene hat uns geschrieben.
Ach, das finde ich wunderbar. Ja, also natürlich wäre mir was Schlagfertiges.
Schweigekloster, würde ich sagen.
Ja, genau, wir treffen uns im Schweigekloster. Natürlich wäre mir was Schlagfertiges eingefallen. Also wenn der Mann gesagt hat, ich meine, der Mann war natürlich schlagfertig, muss man ihm aus seiner Sicht sagen, dann geh doch ins Schweigekloster. Ich hätte gesagt, ja, oder ihr in die Kneipe, Jungs. Das wäre das Erste gewesen. Männer können ja auch mit so einem direkten Ton was umgehen. Wenn dein was willig ist, dass du in Ruhe entspannen willst, dann sind es Oropax. Also das will ich nur sagen, auch die Möglichkeit gibt es. Ich finde das auch unsäglich, sich in der Sauna so laut zu unterhalten. Deswegen gehe ich auch nicht.
Ich glaube, das passiert einfach jeden Tag ja in ganz Deutschland 1000-fach. Genau
immer.
Dieses Szenario in unterschiedlichsten Abstufungen.
Ja, ganz pscht, genau.
Typische. Ein bisschen wie in der Bahn, wenn du im Schweigeabteil sitzt.
Da,
weißt du noch unsere Zugfahrt, die wir uns gebucht hatten, Nicole? Und wir haben gesagt, wo sitzen wir denn hier? Ach ja, schön, in der ersten Klasse saßen wir aber leider im Stille-Modus.
Im Stille-Modus. Und ich hatte mir mal einmal...
Und wir hatten uns ganz lange nicht gesehen und wir hatten ganz viel zu erzählen. Ja. Oh mein Gott.
Ja.
Hast du jetzt schon erzählt, mit der Lisa zusammen.
Mit der Lisa auch, aber ich hatte mir extra auch mal einen Schweigeabteil oder Schweigewaggon gebucht, weil ich ein Buch von mir redigieren musste. Da brauchst du natürlich auch Ruhe für. Und dann waren da 2 Männer, die sich auch lautstark unterhalten haben. Und dann habe ich erst so dieses typische
Dieses Blicken, so die Augen über den Sitz. So,
so und dann auch mal den Blick so Richtung, Entschuldigung, wo sind wir denn hier? Die waren einfach total nett. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, Jungs, ich muss hier in Ruhe arbeiten. Und dann sagt er, ja, aber wir sind ja hier in dem Sprechabteil. Nee, sage ich, seid ihr gar nicht. So total blöd, aber so auf einem lustigen Ton. Und die so, doch, sind wir wohl. Und ich gesagt, wetten. Und dann, naja, am Ende des Tages saß ich falsch. Aber ich blieb dann da sitzen und habe später gearbeitet und habe mit den Jungs gequatscht. Also habe ich gedacht, ja gut, dann sollte das so sein, dann quatschen wir halt jetzt zu dritt. Ja.
Aber auch was für ein fieser Satz eigentlich. Der ist so gängig, aber die hat Haare auf den Zähnen.
Die hat Haare auf den Zähnen.
Ist mir eben nochmal so, wenn man sich das bildlich vorstellt.
Und da wäre meine Antwort gewesen, nicht nur da. Das ist halt das los, wenn dir immer leider irgendein Kacke einfällt.
Haben Sie Ihren Laptop an, Frau Staudinger? Sie machen
ja, ich habe meinen Laptop an.
Ne?
Ja, weil ich mir da Notizen
busy,
mache. Ich mache
ding.
Eine Notizen,
also,
was du vorliest.
Falls jemand wundert, ist nicht der Martin Schulz.
Man und darf das, also ich will das wirklich auf keinen Fall sagen, dass das hier harte Arbeit ist, was ich mache. Aber dadurch, dass ich die Fälle nicht kenne, muss ich mir also auf jeden Fall immer Notizen machen, um mich dann auch in aller Schnelle reinzufühlen, was ich dazu sagen kann.
Was jetzt
kann,
gar
möchte.
Keine Begründung dafür ist, dass der Ton an ist.
Ja, Herrgott, nochmal. Die Leute werden es überleben. Die kennen die Geräusche.
Ich wollte es hier nur zuordnen.
Sei froh, dass ich nicht esse. Weißt du, wie viel im Podcast mittlerweile gegessen
wird? Ich habe eben in der Pause gegessen, bewusst. Ich habe hier gesundes Essen vor mir. Es wäre sehr laut, wenn ich das essen würde. Hör mal, Leute gucken sich TikToks nur deshalb an. ASMR.
Es gibt ja auch Leute, die stehen auf essende Erdmännchen oder was?
Ja, kein Erdmännchen. Was ist denn das eigentlich?
Dieser Hamster?
Hamster? Nee. Geil. Wenn man einen schlechten Tag hat, wir posten das mal bei der Akademie in die Story.
Ja.
In die Story. So.
Machen wir. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Tschüss.